Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ihr postet online ein Bild und dann schaut man doch, wenn wir ehrlich sind, hin und wieder mal rein beim jeweiligen Social-Media-Kanal und will wissen, ja, wie sind dann die Reaktionen? Gibt's Kommentare? Wie viele Likes habe ich dafür, oder? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Bitte like mich, warum wir digitale Aufmerksamkeit so schätzen. Warum ist das so? Die Influencerin Kascha Lehnert sagt, in bestimmten Kreisen ist es sogar überhaupt nichts Außergewöhnliches, sich für digitale Aufmerksamkeit auch mal körperlich zu tunen.
Ich würde sagen, Instagram verschiebt irgendwie die Wahrnehmung. Das ist ganz normal. Früher hätte man gesagt, oh Gott, eine Spritze an der Lippe, das muss wehtun. Heute siehst du es ja in jedem zweiten Feed, es wird gefilmt, es werden Vorher-Nachher-Fotos. Also hat sich das irgendwie normalisiert, es ist nicht mehr so dramatisch.
Von ihr werden wir heute noch hören. Die Bloggerin und Influencerin Vreni Frost kennt sich ebenfalls ganz gut mit dem Thema aus. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie hart umkämpft die Aufmerksamkeit auf sozialen Netzwerken wie Instagram ist.
Tatsächlich ist dieser Druck, hat man genug Likes, hat man genug Kommentare, hat man genug sogenanntes Engagement, das ist auf Dauer wirklich nervig. Wenn man wirklich irgendwann erkennt, es geht gar nicht mehr um die kreative Arbeit, die man leistet für viele, sondern für viele geht es schlicht und ergreifend nur noch darum, wie viele Menschen erreichst du damit.
Für Blogger und Influencer ist der Druck um Likes und Aufmerksamkeit ja auch gerade deshalb so groß, weil sie damit eben auch ihr Geld verdienen.
Auf Instagram ist ein Like bare Währung sozusagen. Das heißt, man sieht genau, wie erfolgreich ist derjenige. Oder auch ein Follower ist eigentlich eine Währung, weil man genau sieht, wie viele Menschen erreicht dieser Account vermeintlich.
Vreni bloggt jetzt schon seit 10 Jahren und als Instagram vor ein paar Jahren dann so groß geworden ist, da hat sie was gemacht. Sie hat sich Follower gekauft.
Instagram wurde immer erfolgreicher und da waren dann plötzlich Menschen auf dem Radar, von denen man noch nie irgendwas gehört hatte und die auf einmal Hunderttausende von Followern hatten. Und ich glaube, uns Bloggern ging es damals so ein bisschen wie den Redakteuren mit uns Bloggern, dass die nämlich gedacht haben, was machen die da und warum sind die so erfolgreich? Und so ging es uns Bloggern, glaube ich, ein bisschen mit den Influencern und Instagram. Und ich hatte schlicht ergreifend Schiss, hinten abzustinken und keine Aufträge mehr zu bekommen. Und deswegen habe ich das gemacht, einfach um mithalten zu können.
Schön, dass sie da so ehrlich sein kann. So 1,5 Jahre hatte Vreni also diesen Bot da laufen, den sie beschrieben hat, der ihr neue Follower und damit auch Aufmerksamkeit besorgt hat. Aber irgendwann ist sie dann selbst an einen Punkt gekommen, an dem sie das selber einfach nicht mehr wollte.
Ich fand es immer doof und habe es mir aber selber nicht eingestanden. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht mehr mit. Und dann habe ich ja 20.000 Follower von meinem Account gelöscht, von denen ich dachte, die sind überhaupt nicht zielgruppenrelevant oder teilweise auch Fakes oder ja Bots. Und habe dann damals auch eine ganze Instagram-Themenwoche auf meinem Blog gemacht, wo ich über Fake und Instagram aufgeklärt habe.
Vreni versucht sich dem Druck nach Followern und Likes jetzt ein bisschen zu entziehen. Sie will nicht mehr länger nur mit Werbung auf ihrem Blog oder Instagram ihr Geld verdienen.
Das war jetzt ein Prozess bei mir, der hat jetzt auch ein Jahr gedauert. Ich habe das tatsächlich jetzt auch vor 2 Wochen das erste Mal öffentlich ausgesprochen, dass ich mich da weitestgehend zurückziehen will. Und das ist bei mir auch ein ganz, ganz aktuelles Thema. Also es ist ganz neu, auch für meine Follower. Die dürfen das alles quasi auch mit begleiten und sind da ganz gespannt und haben schon gesagt, wie denn jetzt schon mein Fazit ist nach dem Influencer-Ausstieg. Und dann habe ich gemeint, es gibt noch gar keinen Influencer-Ausstieg, weil ich habe ja immer noch weiterhin Kooperationen, die teilweise auch längerfristig sind, die ich auch gerne umsetze. Aber jede Kooperation, die ich in Zukunft eingehe, ist eben nicht die Shampoo-Flasche, sondern vielleicht dann doch das nachhaltige Label, wo ich auch eine Geschichte dahinter habe, die ich erzählen kann. Und das ist mir wichtig. Wenn Werbung, dann Werbung mit Mehrwert, wo man auch eine gute und spannende Geschichte hat, die man berichten kann.
Vreni Frost will also neben ihrer Arbeit als Bloggerin und Influencerin jetzt auch andere Einnahmenquellen haben. Gerade macht sie eine Ausbildung zur Synchronsprecherin und sie schreibt ein Buch, auch um sich dem Kampf um die Aufmerksamkeit auf Instagram ein bisschen zu entziehen. Wie viele Likes hat mein Foto und wie viele das von den anderen? Das ist vielen Nutzern auf Instagram ja auch schon mal wichtig. In 7 Ländern, unter anderem in Italien, in Neuseeland und Kanada, da können die Nutzer das aktuell gar nicht mehr sehen. Also Instagram hat sich dafür entschieden, die Anzahl der Likes dort bewusst zu verbergen. Antonia Franz aus dem Ab21-Team hat zur Sache recherchiert. Ich habe Antonia gefragt, ob man in diesen besagten Ländern jetzt gar nicht mehr sehen kann, wer das Foto von der Freundin oder dem Kumpel geliked hat.
Naja, also man kann nicht mehr sehen, wie viele Leute das Foto geliked haben. Also diese genaue Anzahl von, was weiß ich, 50, 60 Leuten steht eben nicht mehr unter dem Foto. Man kann aber, wenn man draufklickt, schon noch so eine Liste sehen an Personen, die das Foto geliked haben.
Also es ist jetzt doch nicht komplett unsichtbar.
Ja, genau. Also ich konnte es jetzt noch nicht selber ausprobieren, weil in Deutschland können wir die Zahl der Likes ja noch sehen. Wir sind nicht Teil des Tests. Aber die BBC schreibt eben, dass man noch eine Liste sehen kann der Leute, die das Foto geliked haben. Nur diese Zahl von den Likes, diese konkrete Anzahl, die steht eben in den 7 Testländern jetzt nicht mehr drunter.
Und warum gibt es überhaupt diesen Test? Also warum hat das Instagram gemacht?
Instagram selbst hat gesagt, dass sie damit den Druck von ihren Nutzern nehmen wollen, wie viele Likes man eben auf seinen Post bekommt. Und sie wollen eben auch, dass ihre Nutzer sich mehr darauf konzentrieren, Dinge zu teilen, die ihnen wichtig sind, anstatt immer auf diese Zahl zu achten.
Und bringt es auch wirklich was? Also nimmt das den Druck von den Menschen?
Da gibt es jetzt noch keine konkreten Studien, aber der Psychologe Philipp Ozimek von der Uni Bochum, der sieht es zumindest schon mal als guten ersten Schritt.
Solange überhaupt keine quantitativen Angaben mehr dabei stehen und vielleicht auch keine Kommentare. Das, denke ich, macht eine Menge aus. Also es war ja vorher schon immer im Gespräch, führt die Story vielleicht dazu, dass der Druck abnimmt, also ne, diese Instagram-Stories und Facebook-Stories. Aber da bin ich nicht so von überzeugt, weil man da ja schon eine Rückmeldung bekommt, wie viele Leute haben darauf zugegriffen. Also da kann man ja auch ganze Statistiken abrufen. Und das ist ja dann auch wieder wie so eine Rückmeldung, also wie viele Leute sich dafür interessieren. Und ich glaube, wenn man die Likes wegnimmt, dann nimmt das schon sehr viel von diesem Druck wieder weg.
Da ist halt jetzt auch so ein bisschen die Frage, ob sich Instagram oder auch Facebook darauf jetzt einlassen würden, dass man auch die Kommentare jetzt zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Weil es macht ja gerade eben so diese sozialen Netzwerke aus, dass man eben diese Reaktionen hat, die man sich gegenseitig gibt.
Aber da haben wir ja gerade dann schon drüber gesprochen, da entsteht ja auch sowas wie Druck. Also man wartet auf oder erwartet sogar so Reaktionen. Wozu führt denn dieser Druck, dieser Wettbewerb um Aufmerksamkeit eigentlich bei uns allen so?
Ja, dazu hat Philipp Ozimek auch schon ziemlich viel geforscht und er sagt, dass es eben fast wie so eine Sucht werden kann, dieser Kampf um die Likes.
In meinen Seminaren habe ich da auch schon häufig mit Studierenden drüber gesprochen. Die haben dann erzählen, zu welcher Uhrzeit man am besten etwas posten muss, damit man viel Rückmeldung bekommt. Das ist nämlich Sonntagnachmittags, am besten bei einem regnerischen Tag, weil dann die meisten Leute irgendwie am Handy oder am Computer sitzen. Darin erkennt man halt, dass sich quasi die ganze soziale Welt um soziale Medien dreht und dass es letzten Endes zu so einer Art Sucht führen kann, also die Sucht quasi nach dem Like, weil letzten Endes ist diese positive Rückmeldung, die wir da bekommen, nichts anderes als wie eine soziale Droge.
Und diese Droge und diese Sucht nach Likes kann laut einer aktuellen Studie von Ozimek auch sogar so weit gehen, dass Nutzer unter bestimmten Umständen sogar depressive Symptome entwickeln.
Und warum macht uns diese Aufmerksamkeit auf sozialen Medien überhaupt an? Also warum gefällt uns das so doll?
Ja, ich glaube, wir haben uns alle ja irgendwie schon mal dabei erwischt, dass man sich freut über jedes Like, was irgendwie dann doch kommt unter dem
Ehrlich
Urlaubsfoto.
Ehrlich gesagt, ja, natürlich.
Ja, und Philipp Ozimek meint dazu eben, dass wir einfach alle so soziale Wesen sind und wir brauchen einfach diese Rückmeldung auf alles.
Soziale Medien haben halt einen unheimlichen Vorteil. Denn wenn wir uns anschauen, wie das so, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren war, wo es das Internet noch gar nicht gab, da mussten wir mit einzelnen Menschen sprechen und haben dann von einzelnen Menschen eine Rückmeldung bekommen. Das heißt, zu irgendeinem Thema vielleicht 5 Rückmeldungen am Tag, wie auch immer, je nachdem, worum es geht. Und bei sozialen Medien haben wir die Möglichkeit, dass wir eine tolle Neuigkeit posten und innerhalb von wenigen Minuten von 10, 20, 30, vielleicht 100 Leuten eine Rückmeldung und am besten eine positive Rückmeldung bekommen. Das heißt, es skandiert unheimlich schnell. Und wir haben halt einen Zugang zu sehr, sehr vielen sozialen Informationen, wo wir früher halt wirklich sehr, sehr viel Zeit für rein investieren mussten.
Also da hört man jetzt ein bisschen raus, es gibt schon auch die positiven Seiten von sozialen Medien. Und zwar eben, dass die gegenseitige Rückmeldung uns damit schon um einiges leichter gemacht wird.
Sagt Antonia Franz aus unserem Ab21-Team.
Deutschlandfunk Nova.
Auch auf YouTube wird um die Aufmerksamkeit der Zuschauer gebuhlt. Einer, der auf YouTube einen Kanal hat, ist Florian Reichel. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger, bespricht aber auf seinem Kanal Lucian Caligo als Buchautor. Vor allem Themen rund ums Bücherschreiben und auch rund ums Leben als solches. Ich habe ihn gefragt, warum er sich grundsätzlich entschieden hat, einen Kanal auf YouTube zu betreiben.
Das ist einfach Kommunikation. Ne? Wenn man die ganze Zeit als Schriftsteller in seiner eigenen Bude hockt, dann sehnt man sich nach Austausch. Und da war YouTube immer schon ein interessantes Medium für mich. Also ich habe schon immer YouTube-Videos gemacht, irgendwie, irgendwo, unter irgendeinem Namen, irgendeinem Kanal. Und deswegen war das einfach das Naheliegendste.
Und findet Austausch statt?
Ja, natürlich. Also ich habe unter fast jedem Video so 2, 3 Kommentare oder so von Leuten, die sich halt auf meine Themen stürzen und dann wird miteinander gesprochen. Ab und zu schreiben sie mich auch persönlich bei Facebook an und sagen, das hat mich jetzt interessiert oder bewegt oder da habe ich mal eine Frage oder kannst du das vielleicht besser machen oder ändern oder sowas. Also den Austausch, den gibt es.
Und du weißt dann auch, wer deine Abonnenten sind. Du kennst ein paar von denen und bist häufiger mit denen in Kontakt, so wie du es gerade beschreibst.
Ja, genau. Also gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Es sind nur 102 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich kenne nicht alle. Also das kann ich nicht sagen. Und aber es sind so 2, 3, die eigentlich regelmäßig kommentieren. Nicht unter jedem Video, aber regelmäßig. Und die kenne ich tatsächlich auch persönlich. Nicht nur von dem Kanal, sondern halt einfach auch, dem bin ich auch schon persönlich begegnet.
Und geht es dir bei dem Ganzen auch um Aufmerksamkeit?
Ja, natürlich. Also als Schriftsteller muss man ja auch Aufmerksamkeit für sich generieren. Ne? Man ist ja so ein Produkt, das keiner braucht, aber man möchte ja auch sagen, dass man auf der Welt ist, dass es einen gibt und dass man sich vielleicht dafür interessieren könnte, wenn man möchte.
Und dann geht es wahrscheinlich auch darum, wenn man der Logik folgt, die Aufmerksamkeit zu mehren. Hast du irgendein Ziel, wie viele Follower, wie viele Abonnenten du vielleicht gerne mal hättest?
Ja, also natürlich, ich habe so ein Vision Board, also wo ich mir das alles aufschreibe. So bis 10.000 habe ich mir gedacht, das würde mir vollkommen reichen. Da mache ich aber noch zu wenig dafür. Also, weil man bekommt ja im Leben immer das raus, was man reingibt. Ne? Und ich gebe auf YouTube eigentlich zu wenig. Also man müsste viel mehr kommentieren und sich mit anderen Kanälen austauschen und so weiter. Und dann würde das auch wachsen.
Wie viel Zeit investierst du denn in YouTube?
Also ich in meine Videos in der Vorbereitung, weil ich mir sehr viel Gedanken mache, das ist immer das meiste, ist immer zwischen 3 bis 5 Stunden pro Video und einmal die Woche, ja.
Okay, und du hast pro Video, ich habe mal so quer geguckt, so rund um 50 Klicks. Ist das nicht dann auch, weil das nicht so wahnsinnig viel ist, auch manchmal deprimierend, dass dann einfach nicht mehr bei rumkommt?
Also es sind eher weniger sogar, also im Schnitt 20 oder sowas, ja. Genau, das ist nicht sonderlich deprimierend, weil das Bücherschreiben ist immer noch meine Leidenschaft und solange sich bei meinen Büchern was bewegt, bin ich zufrieden. Und YouTube ist halt dann immer was hinten ansteht, so ein bisschen.
Man kann ja aber auch sagen, hey, das ist jetzt mein Marketing-Tool. Ich werde jetzt einfach so bekannter und ich kaufe mir die Aufmerksamkeit irgendwie auch über Umwege. Da gibt es ja auch Mittel und Wege. Hast du über sowas schon mal nachgedacht?
Täglich, nein. So oft nicht, aber man macht sich natürlich schon seine Gedanken, wenn man dann gerade so in die Trends guckt und da kommen Leute, die vorher keiner gekannt hat, die kommen mit Ansage in die Trends und sagen, ja, hier, das Video wird da hochkommen auf Platz unter die Top 10 wahrscheinlich und die halt irgendwelche solche Tools nutzen, da denkt man auch drüber nach. Aber das ist halt ein Strohfeuer, das verbrennt halt recht schnell. Also ich habe lieber die Leute auf meinem Kanal, die sich für das interessieren, was ich mache, die nicht einfach draufklicken, weil es irgendwie angesagt ist, sondern die sagen, hey, das Thema interessiert mich und da komme ich dazu oder ich interessiere mich prinzipiell für das, was du machst und da schaue ich mir das an, dass die Leute eher über den Weg kommen. Ich arbeite sogar aktiv dagegen, dass ich nicht so in diese Filter reinrutsche. Also ich als Beispiel, ich habe ein Video gemacht über Stephen King, ob er seine Bücher dann noch selber schreibt, weil die Frage wurde an mich herangetragen und ich gehe natürlich schon davon aus, dass er das tut, aber ich habe in den Text, also das sind die Suchbegriffe, die man auf YouTube eingeben kann, dass in ein Video vorgeschlagen wird, habe ich in die Suchbegriffe nicht einmal Stephen King eingetragen. Das habe ich danach gemacht.
Und das ist aber überbescheiden.
Und danach hat dann jemand gesagt, du spinnst doch, mach doch das einfach. Ja, es geht doch auch irgendwie um Stephen King. Und dann sage ich, okay, gut. Da habe ich es dann eine Woche später reingesetzt.
Ich glaube, du bist für diese harte Medienwelt vielleicht auch ein bisschen zu gutmütig, könnte ich mir vorstellen. Aber kann es auch sein, dass YouTube einfach schon zu groß ist? Kann es sein, dass es einfach zu schwer ist, dann wirklich so wie du willst, richtig gezielt die richtigen Leute auch zu erreichen?
Das kann schon sein, dass es schwer ist. Also ich bin jetzt gerade so dabei, mich damit zu beschäftigen, wie man dann auf YouTube so ein bisschen Werbung machen kann, weil es gibt die Möglichkeit, ein spezielles Video herauszustellen, sodass es manchmal angezeigt wird, statt irgendwelchen Werbeinformationen oder so. Also die Möglichkeit gibt es wohl irgendwo. Aber ja, das ist halt auch schwierig. Ich arbeite eigentlich aktiv dagegen, weil mein Kanal hat kein richtiges Thema, weil mich beschäftigt natürlich die Schriftstellerei, also auch die fantastische Literatur, was ja eh schon eine Nische ist im Grunde. Und dann geht es natürlich auch noch über Themen, die mich interessieren, also das Leben, Scheitern, Mut, Hoffnung, Sterben, tralala, also alles, was mich halt so bewegt am Tag über. Und das halt alles passt nicht in eine Nische rein. Und wenn ich halt erfolgreicher werden möchte, dann müsste ich mich auf ein Thema fokussieren und das herausstellen und dann auch mit harten Taglines arbeiten und auch mit Überschriften, die mehr ins Clickbait gehen und das will ich alles gar nicht.
Fühlt sich wohl so, wie es ist.
Ja, also ich bin zufrieden, aber es könnte besser sein. Aber wie gesagt, wenn ich halt mehr wollen würde auf YouTube, müsste ich mehr tun.
Du trittst ja mit deinen Büchern auch auf so Fantasy-Conventions auf.
Ja.
Wurdest du auch schon mal angesprochen, weil dich Leute von YouTube kannten?
Bei einem tatsächlich, ja. Genau, der hat mich schon mal angesprochen. Auch mit Lucian, das war ganz, ganz witzig, weil das war der erste Mensch, der mich wirklich aktiv, den ich so nicht wirklich kannte. Der ist mir zwar schon mal begegnet, über den Weg gelaufen und hat mich dann mit meinem Autorennamen angesprochen. Das war schon sehr seltsam, dieses Gefühl. Aber mittlerweile
bin ich dran. Bist du nicht Lucian Caligo?
Genau.
Und wie hat sich das angefühlt?
Das war schon echt ein seltsames Gefühl, ja, erstmal so, weil man das so gar nicht gewohnt ist. Aber das war gut. Also wir hatten dann auch einen sehr netten Austausch und mittlerweile kennen wir uns auch viel besser schon. Ja.
Und da hast du nicht gedacht, dieses Gefühl hätte ich gerne noch häufiger?
Erstmal hat es mich sehr irritiert. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Also wenn ich halt rausgehe unter die Leute, dann ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und akklimatisieren. Und wenn es um ein Gefühl geht, das ich gerne mehr möchte, wenn man sagt, wenn man so ein bisschen so ein Rauschgefühl erleben möchte, dann ist es nach einer Lesung, man hat vielleicht es geschafft, den Saal mit 50 Leuten irgendwie zu füllen. Und dann ertrinkt man nach der Lesung im Applaus der Leute. Und das ist so ein Gefühl, dass, wenn man sagt, um Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, das ist schon richtig, ja, man möchte sagen, das ist richtig geil. Ja, das ist da, wo man sagt, da möchte man mehr, aber das macht mir dann auch immer noch ein bisschen Angst, ganz ehrlich gesagt.
Was macht dir da Angst?
Ja, das ist, weil man erst nicht damit gerechnet hat. Ne? Also so irgendwie, es ist immer das Ziel, ne? Aber dass man dann so positive Resonanz bekommt, das ist schon genial.
Da wird man so ein bisschen weggetragen von dem Gefühl und weiß nicht so ganz, wo es einen hinführt.
Ja, genau. Also ich bin ja auch ein sehr verkopfter Mensch und wenn dann auf einmal Gefühle so überhand nehmen, dann bin ich erstmal pass lieber auf, dass du nicht irgendwie die Kontrolle verlierst, ja, über das, was du tust.
Ehrliche Worte von Lucian Caligo alias Florian Reichel. Wenn ihr euch für seinen Kanal interessiert oder generell für seine Arbeit, ihr könnt ihn auch auf seiner Website finden. Lucian-Caligo.de. Digitale Aufmerksamkeit, warum sie uns wichtig ist. Dass sie vielen wichtig ist, daran besteht kein Zweifel. Aber ich denke, dieser Ab 21 Podcast hat auch gezeigt, dass das ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Und wir wollen natürlich auch geliebt werden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, wo auch immer ihr uns findet. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Recklinghausen. Wenige Tage nach dem Diebstahl zweier Meerschweinchen aus einem Tierpark haben die Täter Reue gezeigt. Die Diebe haben laut Polizeimitteilung vom Freitag zunächst anonym zwei Meerschweinchen in einem Karton an dem Tierpark abgestellt, aus dem die Nager am Wochenende verschwunden waren. Zudem erreichte den Tierpark ein Entschuldigungsschreiben. In Druckbuchstaben schrieben die Unbekannten, wie sehr uns das Geschehene leid tut. Die unter Alkoholeinfluss geschehene Tat am vergangenen Wochenende sei sehr verwerflich. Sie beteuerten sich fürsorglich, um das Wohl der Meerschweinchen gekümmert zu haben. Laut Polizei enthielt der Umschlag darüber hinaus einen 50-Euro-Schein. Damit wollten die Täter wohl den Sachschaden begleichen, der bei dem Einbruch entstanden war.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.